ARD Sounds.
WDR 3 Studio Neue Musik.
Heute mit Philipp Quiring und einer Sendung anlässlich des Geburtstages von Hans-Werner Henze, der sich dieses Jahr zum 100. Mal jährt, am 1. Juli. Hans-Werner Henze, ein Komponist, aber auch Schriftsteller, der immer wieder polarisiert hat. Als Person, mit seiner Musik und mit seinen mündlichen wie schriftlichen Aussagen. Diese Sendung ist der erste Teil einer Betrachtung der Rezeption seiner Person und seines Schaffens.
Angefangen hat die Sklaverei mit den mohnroten Tüchern. Früher war ganz Afrika mit der alten Mauer umgeben. Die alte Mauer war aus Palmen gemacht. Und es wohnten Insekten in ihr, die wie der Teufel stachen und bissen. Deshalb konnten die Weißen nicht in Afrika eindringen.
Ein Ausschnitt aus El Cimarron, einem Rezital für vier Musiker mit dem Hans-Werner Henze für die Geschichte des Sklaven Esteban Montejo sensibilisieren möchte. Das Werk ist ein Ergebnis seiner Aufenthalte in Kuba. Henze glaubt an die sozialistische Idee und setzt sich intensiv mit ihr auseinander. Er studiert die entsprechende Literatur und umgibt sich mit Menschen, insbesondere aus dem kulturellen Milieu, die ebenfalls herausfinden wollen, wie das ideale Leben eines Sozialisten aussehen könne. El Cimarron ist die Bezeichnung für einen geflohenen Sklaven, meist indigener oder afrikanischer Herkunft, der sich befreit hat. Das Stück ist bezeichnend für diesen Lebensabschnitt Henzes Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. El Cimarron lässt erkennen, wie unmittelbar er auf die gesellschaftlichen oder politischen Realitäten seiner Zeit reagiert. In nahezu allen Phasen seines Lebens leitet er seine musikalischen Inhalte und Konzepte aus diesen ab.
I do not know how my music is made.
Ich weiß nicht, wie meine Musik entsteht. Sie wird mir von anderen gegeben.
Verrät Henze auf Kassetten, die er für einen Freund außerhalb der Musikszene Torben Hardenberg besprochen hat. Im Fall von El Cimarron wird Henze die Geschichte vom Sklaven Esteban Montejo gegeben. Er greift Montejos authentische Geschichte auf, die dieser 1963 dem kubanischen Schriftsteller Miguel Barnett erzählte. Hans Magnus Enzensberger hat sie in ein Libretto überführt. Ein Protest gegen koloniale Ausbeutung. Henze wählt bewusst elementare, urmenschliche Ausdrucksmittel wie Lachen, Pfeifen, Gebrüll oder Schrei. Klein besetzt mit nur vier Musikern erhält das Rezital etwas Intimes, Unmittelbares in seiner Wirkung. Symbolisch ist, wie die Instrumente ihre konventionellen Spielweisen hinter sich lassen. Bariton, Flöte und kubanische Gitarre geben ihre Rollen ab, schließen sich dem Schlagzeug an, wirken ebenfalls perkussiv mit. Die Übergänge des Bariton-Parts zwischen Rezitation und Gesang sind fließend. Hier mit Paul Joda.
Damals haben die Herren die Schwarzen verkauft, als wären es Ferkel. Mit 10 Jahren lief ich zum ersten Manne auf und davon.
Was ich es heute noch spüre. Dann legten sie mir die Handschellen an und schickten mich wieder aufs Feld. Damals wie Sträflinge. Heute will es mir keiner glauben, aber ich habe es selbst erlebt. Das Kind hübsch und zierlich war, nahmen die Herren es ins Haus und stellten wir was mit ihm an. Den ganzen Tag stand so ein Junge mit dem Fliegenwedel an dem Tisch, denn die Herren fraßen den ganzen Tag. Ihnen eine Fliege entsetzen fiel, fluchten sie und ließen ihn verprügeln. Ich bin nie im Herrenhaus gewesen.
Der vielleicht politischste Komponist Deutschlands nimmt in seinem Werk immer wieder kritisch Stellung zu den Verhältnissen seiner Zeit. Henze, geboren in Gütersloh, aufgewachsen in Bielefeld, später Kompositionsprofessor an der Musikhochschule Köln. Er verlässt seine Heimat, bleibt ihr dennoch verbunden. Schon 1953 geht er nach Italien, entzieht sich damit nicht nur dem restaurativen Klima der jungen Bundesrepublik, sondern auch homosexuellen Anfeindungen. Mit zunehmendem Erfolg leistet er sich ein luxuriöses Leben. Von 1966 an lebt er in der für ihn errichteten Villa La Leprara südlich von Rom. Für viele Menschen liegt mit dem auch sonst glamourösen Lebensstil, mit Jaguar, eigenem Gärtner und Koch, einem Hain aus Olivenbäumen, einem Schwimmbad aus Natursteinen und einem mit Efeu umwachsenen Badmintonfeld eine Dissonanz vor. Wie passt dies dazu, dass Henze für sich in Anspruch nimmt, Kommunist zu sein, Mitglied der italienischen Kommunistischen Partei ist und sich in Kuba und anderswo einer sozialistischen Lebensideologie verschreibt? Die Antworten darauf können sehr unterschiedlich ausfallen. In dem Dokumentarfilm zum Jubiläumsjahr Komponist, Kommunist, Dandy habe ich zusammen mit Holger Preuße Menschen interviewt, die ihn anders als wir noch persönlich gekannt haben. Die Sopranistin Edda Moser, Jahrgang 1938, gehört zu den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die wir ausführlich gesprochen haben. Mosers legendäre Interpretation von Mozarts Rache-Arie Der Königin der Nacht kreist an Bord der Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2 noch heute durchs All. Bevor es für Edda Moser ganz weit hinausgegangen ist, hat sie Henze in jungen Jahren kennengelernt. Er hat ihr erste Auftritte mit seiner Musik im Ausland verschafft und Partien seiner Werke gezielt für sie vorgesehen, darunter den Sopran-Solopart im Floß der Medusa. Edda Moser erinnert sich an einen Besuch in Henzes Villa bei Rom.
sein politisches Getue. Ich war bei ihm in Rom oder wo er immer da gewohnt hat. Und wir aßen von goldenen Tellern. Und dann kam der Koch und ich, um mein Italienisch auszuprobieren, habe ich dem Koch gesagt, das Essen war exzellent und ich danke Ihnen für Ihre Mühe. Worauf der Henze sagte, mit dem Koch spricht man nicht.
Henzes ehemalige Sekretärin Helen Grob sieht dies wohlwollender. Sie hat den Komponisten insbesondere in den 70er Jahren begleitet, bis in die 80er hinein. Helen Grobs Aufgabe war es, Konzertreisen, Interviewtermine und Festivals für Henze zu organisieren und zu koordinieren. Sie sieht seine politischen Ambitionen mit einem Augenzwinkern.
Henze war in seinem Element. Er war ja voll abgefahren in diese linke Welt, oder? Und das muss man einfach sehen vom kreativen Menschen aus. Oder? Mit Politik hatte das nicht furchtbar viel zu tun. Aber dieser Hang nach dem Linken, nach dem Freien, den habe ich bei ihm auch immer gespürt. Aber das ist nicht ernst zu nehmen, weil das kommt aus einer Art von, die Kunst, die sie machen, verlangt Freiheit, oder?
Auch in der Publizistik wird immer wieder auf Henzes Lebensweise verwiesen. Regelmäßig fallen Schlagworte wie Kaviar-Kommunist oder Champagner-Sozialist. An Henze prallt das ab. In gefilmten Interviews lächelt er schelmisch. In einem Gespräch zu seinem 80. Geburtstag im Magazin Kultur West beruft er sich auf Heinrich Heine und sein Wintermärchen.
Es war in meiner Familie alles sehr niedersächsisch und westfälisch, also Scholle und Lehm. Schon Heine beschreibt ja in Deutschland ein Wintermärchen, wie er dort im Lehm stecken geblieben ist und ihn die Traurigkeit des Lebens übermannt hat, wegen der Omnipräsenz des Regens und des Lehms. Alles so ärmlich und perspektivlos.
Der Ärmlichkeit, der Perspektivlosigkeit möchte Henze etwas Lichtes, Sinnliches, ja, Hedonistisches entgegenstellen. Davon ist der Vorsitzende der Hans-Werner-Henze-Stiftung, Michael Kerstern, überzeugt.
Oft wurde dem Hans vorgeworfen, dass er als Kommunist gar nicht so lebt, wie ein Kommunist zu leben hat. Also wer Karl Marx studiert hat, wer weiß, dass Karl Marx nicht Armut für alle gepredigt hat, sondern Wohlstand für alle. Es ist ein großes Missverständnis zu glauben, dass man, wenn man Sozialist oder Kommunist ist, dass man den arm sein muss zwingend, sondern man muss halt teilen oder man muss dafür sorgen, dass die anderen auch zu Wohlstand kommen können. Und er wurde auch mal gefragt, wie das ihm zusammengeht. Da sagt er lieber, ein Kommunist im Jaguar als ein Faschist im Panzer.
Thank you.
ein Ausschnitt aus dem dritten Satz Allegro vivace aus der 6. Symphonie von Hans-Werner Henze. Die Aufnahme mit dem Rundfunksymphonieorchester Berlin unter Marek Janowski ist Teil einer Gesamteinspielung sämtlicher 10 Symphonien. Die 6. Symphonie für zwei Orchester, 1969 in Havanna uraufgeführt, ist eines der zentralen Werke Henzes aus seiner kubanischen Periode. Natürlich entspricht Henzes Geisteshaltung einer Zeitströmung. Viele Linke seiner Zeit träumen von der gemeinsam ausgerufenen besseren Welt, während im Westen in erster Linie der Wohlstand für alle als Ziel ausgegeben wird. Die Sympathie für die kubanische Revolution gehört für ihn dazu. Mit seinem Freund aus jungen Jahren, Luigi Nono, kommt es auch deshalb zum Disput. Der Italiener hält Henzes Zitat »Bourgeoisen Flirt mit der Revolution« für gefährlich. Ein Kommunist im Rolls-Royce sei hinterhältiger und gefährlicher, glaubt Nono, als der klar erkennbare Faschist im Panzer, von dem Henze selbst gesprochen hat. Auch ihre sehr unterschiedlichen ästhetischen Auffassungen mussten die beiden großen Linken der Nachkriegsmoderne voneinander entfremden. Nono, dessen Musik sich der strengen Reihenordnung des Serialismus bedient, steht für den radikalen Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch Nono möchte, gut kommunistisch, eine Revolution bewirken, doch die Hermetik seiner Klangsprache schließt breitere Publikumsschichten de facto aus. Henze geht es dagegen darum, möglichst viele Menschen zu erreichen. Er möchte kommunizieren und verstanden werden. Erstaunlich ist, wie steil die Lernkurve des jungen Henzes unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg verläuft, als er mit einem Mal Zugang zu den progressivsten musikalischen Positionen seiner Zeit erhält. Er lernt die Musik der 20er Jahre von Igor Strawinsky kennen, die Dodekaphonie von Arnold Schönberg und verschiedene Formen der Bühnenmusik, zu dem durchaus auch serielle Techniken gehören. Henze eignet sich diese neuen Techniken nicht nur schnell an, er nutzt sie auch sofort. Auf Anleihen bei der Tradition und die Tonalität möchte er dennoch nicht verzichten. Für Henze ist das Reihendenken nicht Zentrum seiner Kunst, sondern ein Verfahren unter mehreren. Aus heutiger Sicht erstaunlich wirkt, wie sehr die unterschiedlichen ästhetischen Auffassungen damals Teil eines kulturellen Diskurses gewesen sind, gar Grundlage ganzer Artikelserien in allgemeinen Tageszeitungen und Zeitschriften.
Nun muss man dazu sagen, dass die Herren Boulez, Nono, Stockhausen, Berriot sich da in Darmstadt als 12-Ton-Polizisten aufgeführt haben. Sie hatten in Darmstadt ihre Kommandozentrale eingerichtet, von der aus sie die Befehle an die Komponisten ausgegeben haben. Da kann man schon verstehen, dass Henze mit seiner ganz anders gearteten Musik sich typiert fühlt.
Felix Schmidt hat in den 60er Jahren ganze Seiten im Spiegel über neue Musik gefüllt. Bekannt wurde er auch als Autor des legendären Interviews vom Herbst 1967, in dem Pierre Boulez darüber fantasiert, die Opernhäuser in die Luft zu sprengen. Henze, der literarische Stoffe vertont, steht hier für die exakte Gegenposition. Schnell avanciert er zu einem der wichtigsten Opernkomponisten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Felix Schmidt schreibt häufig über Henze. Im Spiegel hält er ihm 1968 unter dem Titel »Kindliches Entzücken« vor.
Henze geht es um schönere Dinge. Er fühlt sich aufgefordert, die zu Beginn des Jahrhunderts von der Psychoanalyse aufgedeckten Landschaften der menschlichen Seele zu begehen und mit Musik zu beleuchten. Für ihn ist Musik die Sprache des Unaussprechlichen. Sie hat im seelischen Bereich ihre großen Aufgaben, nicht in der materialistischen, handwerklichen, bürgerlichen Routine eines Ablaufenlassens technischer Prozesse.
Und weiter, am Ende heißt es im selben Artikel von Felix Schmidt abwertend:
Mögen auch Che Guevaras Verdammte dieser Erde auf die Revolution warten. Professor Henze schaut auf zu den Sternen. Er ist der Privatier der modernen Musik.
Henze ist Teil einer Zeit, in der gelebter Diskurs stattfindet. In sämtliche vorstellbare Richtungen polarisiert er. Doch das Versprechen, auch durch Reibung eine bessere Welt herbeizuführen, wird dennoch nicht eingelöst. Kuba entwickelt sich anders als erhofft. Zunehmende politische Dogmatisierung macht sich breit, staatliche Zensur greift um sich, die auch die künstlerische Freiheit massiv einschränkt. Die autoritären Strukturen des Regimes verstärken sich, führen zu Repressionen und Überwachung. Im persönlichen Umfeld von Henze verschwinden intellektuelle Freunde, werden entführt, festgenommen, erhalten ein Verbot, ihre Kunst weiterhin frei ausüben zu dürfen, werden selbst zu einer Figur ohne Rechte.
Das für ein Tag. Kann man in Havanna nicht einmal mehr Abschied feiern? Abschied von der Kunst, von der Liebe, von der Musik?
Das sind doch nur die Wächter. Eine Schande ist das.
An die Wand stellen. In dem Knast gehört sowas.
Der mit dem Geld, dem Geld der ganzen Welt, das Geld der Welt, was uns gefällt. Euer Geld macht uns durch, alles andere ist uns durch.
Freunde, die ihr erniedrigt und beleidigt seid, Genossen, hört mir zu. Ich habe nichts. Ich kann euch nichts geben.
Typisch für Henze ist, dass er auch komplexen Themen wie der Situation auf Kuba mit einer durchaus heiteren Musik begegnen kann. Bei seiner Operette La Cubana signalisiert schon die visuelle Gestaltung der Orchesterpartitur Lebensfreude in Form eines klischeehaft extrovertierten Daseins. Sinnbildlich hierfür steht die auf den einleitenden Seiten abgebildete Tänzerin, die verführerisch auf einer Art Drehteller tanzt, unter ihr zu lesen der Titel Ein Leben für die Kunst. Zu hören war hier eben eine Version mit dem Hamburger Chor und Kammerorchester sowie mit dem Ensemble Hinz und Kunz. Gleichsam die Kehrseite der fröhlichen La Cubana bildet der Fall des Dichters Eberto Padilla, eines Freundes von Henze, der 1971 zusammen mit seiner Frau Belkis Sousa Malé als Konterrevolutionär festgenommen wird. Gemeinsam mit zahlreichen weiteren Intellektuellen, darunter Hans Magnus Enzensberger, Susan Sontag und Jean-Paul Sartre, veröffentlicht Henze daraufhin einen offenen Brief an Fidel Castro in der französischen Tageszeitung Le Monde, in dem die Freilassung gefordert wird. Henzes Wort findet kein Gehör. Als Reaktion auf seinen Protest wird er auf Kuba zur Persona non grata. Auch von Teilen der europäischen Linken wird er erneut angefeindet, die ihm eine allzu bourgeoise Haltung vorwerfen. Die Enttäuschung wird zu einem Leitmotiv seines Lebens, wie es eine der führenden Henze-Forscherinnen, Antje Thumert, auf den Punkt bringt.
Also er hat sich ja dann auch immer aktiviert, politisch, und ich habe so das Gefühl, seine Lebensgeschichte ist politisch gesehen eben ein bisschen sowas von Hoffnung und Desillusion. Also dass das immer so in Phasen kommt, und er hat dann aber diese Desillusion nicht so auf sich wirken lassen, dass er dann einfach aufgegeben hätte, sondern daraus erwuchs dann wieder was Neues. Also er hat nie dann gesagt, ja, jetzt stecke ich den Kopf in den Sand und es geht halt nicht und es ist alles schrecklich, sondern dann irgendwie weitergemacht mit seiner Weltmission.
Schatten. in mich Herz und Wahn begleitet hatten.
Wenn ich dich nicht wieder seh, du glaubst du, denn das tut mir weh. Mein Fido, mein Juju, red mir bloß nicht von Niveau, du, denn bei mir geht es roh zu. Verzeih mir, Geliebter, aber sowas darfst du nicht von mir weinen. Ich tue ja nur so, als ob, so kaltblütig und so grob.
Henze erscheint heute als impulsiver Charakter, der durchaus konfliktfreudig ist. Kompromisslos tritt er für seine Überzeugungen ein, auch wenn dies massive Nachteile wie auf Kuba mit sich bringt. Er verhält sich sozial unangepasst, ist dabei aber stets auf seinen eigenen Vorteil bedacht. In puncto Selbstvermarktung und Netzwerken agiert er ebenso geschickt wie egozentrisch. Widersprüche sind da vorprogrammiert. Als hochbezahlter Komponist profitiert Henze schon in seinen 20er und 30er Lebensjahren vom aufblühenden Hörfunk der jungen Bundesrepublik. Die Rundfunkanstalten reißen sich um ihn und erteilen ihm einen gut dotierten Auftrag nach dem anderen. Trotz all dieser Vorteile sieht er die junge Bundesrepublik von Italien aus extrem kritisch. In seiner Biografie »Rosen und Revolutionen« zitiert Jens Rostek den Komponisten mit der Aussage, dass es im Grunde gar keinen Wiederaufbau brauche, weil so etwas wie Deutschland nicht wieder aufgebaut werden müsse. Vielmehr bedürfe es eines kompletten Neuaufbaus. Vor allem deshalb, weil die alten Eliten der NS-Zeit weiterhin an den Schalthebeln der Macht säßen. Was sich als Konstante durch Henzes Leben zieht, ist seine pazifistische Haltung. Immer wieder spricht er sich gegen Kriege und drohende Kriege aus. Als 17-Jähriger ist er 1944 selbst noch zur Wehrmacht eingezogen worden. Ist zuvor, wie zu dieser Zeit üblich, Mitglied der Hitlerjugend gewesen. Henze dient als Panzerfunker und spielt in Propagandafilmen einen Soldaten.
Thank you.
Der Prinz von Homburg, 1960 an der Hamburgischen Staatsoper uraufgeführt, gehört zu Henzes erfolgreichsten Opern. Dies ist ein Ausschnitt aus dem ersten Akt. Ihr Herren, der Marschall kennt den Schlachtenwurf. Als Prinz in der Hauptrolle der Bariton Robin Adams. Auf der Grundlage von Heinrich von Kleists letztem Drama Prinz Friedrich von Homburg oder die Schlacht bei Fehrbellin hat Ingeborg Bachmann das Libretto verfasst. Gerade diese Oper wird gegensätzlich rezipiert. In West-Berlin wird sie als Aufruf zur Reflexion über den Kalten Krieg und die deutsche Teilung gedeutet. In Ost-Berlin versteht man sie als antikapitalistische Kritik, die den Militarismus des Westens anprangere. Die Musiktheaterwerke des kommunistisch orientierten Komponisten aus Westfalen werden regelmäßig in beiden Teilen Deutschlands aufgeführt. Auch für ein weiteres Musiktheaterwerk Henzes, Der junge Lord, 1965 an der Deutschen Oper Berlin uraufgeführt, schreibt Ingeborg Bachmann das Libretto. Der komischen Oper liegt Wilhelm Hauffs Parabel, der Affe als Mensch, zugrunde. Alles steuert auf einen großen Verlobungsball zu, doch der junge Lord erscheint der Festgesellschaft irgendwie merkwürdig, denn er tanzt auf seltsame Art. In der letzten Szene wird klar, warum das so ist. Bei dem Lord handelt es sich um einen verkleideten Affen. Der Tumult ist perfekt. Driscoll, lyrischer Tenor als Lord Barrett, Edith Mattis, lyrischer Sopran als Luise und weitere Gesangssolisten in der Produktion aus dem Jahr 1967 mit dem Orchester der Deutschen Oper Berlin unter Christoph von Dohnányi. Henze ist extrem fleißig gewesen, als Workaholic würde man ihn heute bezeichnen. Zu jeder Zeit hat er geschrieben, ganze Bücher, Autobiografien und vor allem zahlreiche Briefe und Telegramme. In seiner Villa stehen in unterschiedlichen Räumen Schreibpulte, an denen er zwischendurch weitere Gedanken und Nachrichten verfassen konnte. Sein Nachlass liegt in der Paul-Sacher-Stiftung in Basel. Schon zu Lebzeiten hat Henze sich mit seinen Mitarbeitern darum gekümmert, dass seine Werke dort gesammelt und archiviert werden. Simon Obert, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Archiv am Basler Münsterplatz, hat einen Überblick über die meterlangen und meterhohen Regale.
Hier sind die Musikmanuskripte von Hans-Werner Henze. Es beginnt hier, das ist eine erste Abteilung, eigene Werke und Eigenbearbeitungen. Dann kommen andere, kleinere Abteilungen, Bühnenmusik, Hörspielmusik, Gelegenheitswerke, Werkprojekte.
Komplizierter wird es mit den Schriften Henzes, seinem literarischen Werk und dem Schriftverkehr.
Und bis man wirklich im Einzelnen weiß, was vorhanden ist, wird es sicher noch 20 bis 25 Jahre dauern.
Doch längst nicht alle Quellen befinden sich hier. Noch heute tauchen einzelne Stücke für kleinere Besetzung auf. Lieder, die Henze zu bestimmten Anlässen geschrieben hat, oder kleine Instrumentalstücke, die er als Geschenk überreicht hat. Ein besonderer Fund ist Henzes Korrespondenz mit einem Freund, der nicht lesen kann. Torben Hardenberg ist Analphabet und arbeitet als Goldschmied der dänischen Krone. Seine Briefe hat Henze liebevoll auf Kassette eingesprochen. Mit kleinen, bunten Farbstiftzeichnungen bemalt, sind sie ein berührendes Zeugnis der Verbundenheit der beiden Freunde. Henze erzählt auf den knapp über 20 Kassetten von seinem Alltag. Er lässt Hardenberg an der Entstehung seiner Stücke und auch an seinen Gedanken für Bühnenwerke teilhaben. Auch hier zeigt er sich immer wieder meinungsstark.
Idiocy and brutality around. Fight it. Stand up against it. Speak against it.
Erkennst du Brutalität? Dann bekämpfe sie. Steh auf, widerspreche und arbeite dagegen.
Against it. More than anything else, actually. Work against it. Make yourself a speaker.
Sei ein Sprachrohr besserer Bedingungen.
For better conditions.
Henze erzählt Hardenberg auch Jahrzehnte später weiterhin vom Krieg, arbeitet sich daran ab. Die Angst vor der Vergangenheit scheint ihn zu verfolgen. Auch Mitte der 70er Jahre ist das Thema. Henze schreibt seine Anti-Kriegsoper We Come to the River. Wir erreichen den Fluss. Eine Rundfunk- oder Industrieproduktion ist bisher nicht veröffentlicht worden. Die Semperoper Dresden hat dieses politische Manifest 2012 produziert. Aus dem Ankündigungstrailer ergibt sich ein Eindruck der Musik.
In Wir erreichen den Fluss kulminiert eigentlich das politische und emotionale Engagement vom Komponisten und vom Librettisten. Hans-Werner Henze wollte gegen den Krieg schreiben, er wollte aufrütteln, er wollte anderes Publikum ins Theater holen, er wollte andere Sänger, andere Künstler. Und ich glaube, dass dieser Appell, wir sind jetzt am Fluss, wir müssen etwas tun, wir müssen den Fluss überqueren, damals sehr direkt gemeint war und heute auch noch gilt.
Auf die Frage, was wir hier täten, gab er eine Antwort.
Henze beschreibt den Horror des Krieges als optimistische Tragödie. 1976 kommt We Come to the River in Covent Garden erstmals auf die Bühne. Ein Stück, das für Henzes Verhältnisse selten aufgeführt wird. Opernexperte Jürgen Schreiber hat in einem Vierteljahrhundert 6 Einstudierungen ausfindig gemacht, auf die er in seinem Opernführer für Fortgeschrittene verweist. Der Besetzung nach ist es Henze-typisch ein außergewöhnlich großdimensioniertes Werk. Vorgesehen sind 10 Hauptpartien, zahlreiche Sprech- und Gesangsrollen und nicht zuletzt 3 Kammerorchester mit jeweils Schlagzeugern, zudem eine Militärkapelle. In weiteren Zahlen sind dies 111 Rollen, die von über 50 Sängerinnen und Sängern übernommen werden, einige doppelt besetzt. Auch dies ist eine Botschaft für die humanistische Kraft der Menschen, wenn sie denn zusammenhalten. Hans-Werner Henze träumt mit Stücken wie We Come to the River immer wieder von einer Veränderbarkeit der Gesellschaft. Lässt sich von seiner ausgeprägten Empathie und seinem Grundinteresse an den Geschehnissen der Welt leiten. Auf seinen Kassetten für Torben Hardenberg spricht er auch von der Verantwortung der Künstler.
But it's very important. You have responsibilities, you have social responsibilities as an artist. You have. There's no bullshit about that.
Es ist sehr wichtig. Wir haben als Künstler eine Verantwortung, eine soziale Verantwortung. Das ist keine Floskel. Wir müssen versuchen, mit unserem ganzen Sein ein gutes Vorbild zu geben.
A good example with their whole being.
Yeah. Hans-Werner Henze hat rund 20 Bühnen, Musiktheaterwerke hinterlassen, je nach Zählung und Definition. Er sensibilisiert für rassistische Gewalt, thematisiert auch autobiografisch Homophobie und verursacht mit seiner Solidarität mit den Vietnam-Protesten der 60er Jahre einen der größten Skandale in der Klassik der deutschen Nachkriegsgeschichte mit seinem Floß der Medusa, mit dem er sich selbst am meisten schadet. Diese weiteren Facetten von Henze und seiner Musik werden Gegenstand des nächsten Teils von Paradoxien eines Idealisten sein. Hans-Werner Henze zum 100. Geburtstag. Zum Abschluss noch ein Ausblick. Der Menadentanz aus Henzes Oper The Bassarides, die Bassariden mit dem Gürzenich-Orchester Köln unter Marco Stenz. Mein Name ist Philipp Quiring, Redakteur ist Anselm Schibinski. Machen Sie es gut.